Als ich 2002 die Chemnitzer Ausstellung Picasso und die Frauen besuchte, unterhielt sich neben mir ein älteres Paar. Ich wusste gar nicht, dass der auch richtig gut malen konnte. Mit gut war hier wohl die klassische Malweise gemeint, in der Picasso nach seiner bahnbrechenden Erfindung des Kubismus Anfang der 20er Jahre zu malen begonnen hatte. Eigentlich sollte es nicht erstaunen, dass Picasso in allen Stilen und Techniken zu Hause war. Nicht nur zu Hause, er war oft Initiator und Leitfigur. Ich bewundere Picasso besonders für eben diese Vorreiterrolle. Doch ja, er konnte auch klassisch. Im heutigen Podcast wollen wir uns dieser klassischen Phase widmen, die sich an den Kubismus anschloss und somit eine harte Kehrtwende darstellt. Nachdem Sie in den letzten beiden Podcasts das Vergnügen hatten, Dr. Markus Müller vom Picasso-Museum in Münster sowie den zeitgenössischen Künstler Johannes Heisig zu hören, bin ich heute wieder am Mikrofon. Mein Name ist Elisabeth Diaz-Ley und ich wünsche viel Freude bei dieser 5. Folge unseres Die Galerie-Podcasts. Der Erste Weltkrieg veränderte die Welt und damit auch die Kunst. Picassos Werk begann realistischer zu werden. Die erste Reise nach Italien, die Picasso im Jahr 1917, also noch mitten im Krieg, unternahm, bedeutete eine Anregung, sich von modernen Extremen und Avantgarden zu lösen und in die Fußstapfen von Künstlern wie Raphael und Ingres zu treten. Der Kubismus war ja eine sehr akademisch-intellektuelle Auseinandersetzung mit Formen neuen Sehens gewesen. Dieser neue Stil wurde von der klassischen griechischen und römischen Antike beeinflusst. Charakteristisch war die Tendenz zu gewichtigen und ruhigen Figuren, die Gewänder in sinnlichen, aber eher einfachen Landschaften tragen. Diese klassische Kunstströmung sollte mehr als ein Jahrzehnt lang die Bühne in Europa beherrschen. Picasso wurde auch hier wieder zu einer führenden Figur. In den frühen Phasen dieser Periode konzentrierte er sich zunächst vor allem auf das Zeichnen und Malen, was er hauptsächlich für seine persönliche Erkundung der Thematik tat. Grafiken schuf Picasso in dieser Zeit kaum. Seine Erfahrungen aus der Malerei fanden erst später und interessanterweise zeitversetzt Eingang in sein grafisches Werk. Mitte der 1920er Jahre begann Picasso auf Anfrage der zwei Verleger Ambroise Vollard und Albert Skira wieder ernsthaft Druckgrafiken zu produzieren. In den Jahren 1926 oder 1927 lud Vollard Picasso ein, Illustrationen für Balzacs Le Chef d'œuvre inconnu zu schaffen. Die Suite Vollard, Picassos wohl berühmteste Druckgrafik-Suite, die aus 100 Platten besteht, soll ebenfalls um 1927 in Auftrag gegeben worden sein. Etwa zur gleichen Zeit oder kurz danach willigte Picasso ein, Ovids Metamorphosen für Skira zu illustrieren. Diese großen Projekte signalisierten den Beginn einer tieferen Auseinandersetzung mit der Druckgrafik, die sich 1934 intensivierte, als er begann, mit Roger Le Courrier zusammenzuarbeiten und eine tiefe Leidenschaft für die Druckgrafik entzündete, die sein ganzes Leben lang anhalten sollte. Historiker haben Picassos klassische Periode traditionell in die Jahre 1914 bis 1925 eingeteilt und sind sich einig, dass er sich dann dem Surrealismus zuwandte. Obwohl diese Zeitspanne zutreffend ist, blieb Picasso bis Ende der 1930er Jahre in seinen Drucken mit klassischen Themen beschäftigt. Warum er nur in der Druckgrafik diesen Weg fortführte, ist unklar. Einige haben es dem Einfluss des Händlers Ambroise Vollard zugeschrieben, der Picassos klassischen Stil seinem surrealistisch beeinflussten Werk vorzog. Ovids Metamorphosen wurden jedoch von Alfred Skira in Auftrag gegeben und Picasso behauptete, die Wahl des Textes sei seine eigene gewesen. Brigitte Baer, Kuratorin für Druckgrafik am Musée Picasso in Paris und Autorin des Werkverzeichnisses der Druckgrafik des Künstlers, führt dies auf eine allgemeine Diskrepanz zwischen seiner Arbeit in der Druckgrafik und der in anderen Medien zurück und argumentiert, dass er häufig grafische Medien benutzte, um alternative Richtungen in seiner Kunst zu erforschen. Was auch immer die Gründe für Picassos Wahl waren, klassische Themen in seinen Drucken bis in die 1930er Jahre zu entwickeln, es ist wichtig, die stilistischen Unterschiede zwischen seinen Leinwänden der 1920er Jahre und seinen späteren Radierungen zu beachten. Die Figuren in seinen klassischen Gemälden haben eine gewichtige und stark modellierte Präsenz, die an Skulptur erinnert. Im Gegensatz dazu sind die Figuren in seinen klassischen Drucken fleischlich und menschlich und existieren in einem traumähnlichen Raum. Einige der Platten sind zart in einfachen, geätzten Linien wiedergegeben, andere sind stark bearbeitet, wobei mehrere Tiefdrucktechniken in einer einzigen Komposition verwendet werden. Dominierende Themen sind klassische Mythen, künstlerisches Schaffen und der Stierkampf. Die Galerie präsentiert in ihren Räumen drei wunderbare Beispiele dieser Zeit. Le Collier, Groupe de Trois Femmes sowie Le Trois Femmes beschäftigen sich alle mit dem klassischen Mythos der drei Grazien, Zauber, Schönheit und Kreativität. Traditionell werden die drei Akte kreisförmig angeordnet dargestellt. Eine von der Seite, eine von vorn und eine weitere von hinten. 1923 hatte Picasso das Thema als Grisaille auf eine großformatige Leinwand gebannt. Das Werk hängt heute in dem besuchenswerten Museo Picasso in Malaga. Alle drei Beispiele in unserer Ausstellung sind als Kaltnadelradierung realisiert und doch hat jedes Blatt einen sehr unterschiedlichen Charakter. Die Radierung Le Collier von 1923 ist ein Beispiel für Picassos private Druckgrafik der 1920er Jahre, die isoliert in seinem Atelier entstand. Er bevorzugte die Unmittelbarkeit und Direktheit der Kaltnadelradierung für solche Erkundungen. Insofern unterscheidet sie sich von den beiden anderen Blättern. Feine Konturen ohne Schraffuren bringen den schnellen, studienhaften Charakter dieser Arbeit zum Ausdruck, während die beiden anderen Grafiken wesentlich ausgearbeiteter daherkommen. Nachdem er die Platte gezeichnet hatte, zog Picasso einige Abzüge für seinen eigenen Gebrauch und legte sie beiseite. Die Platte blieb bis 1961 unangetastet, bis sie von Frélot als Teil der berühmten Caisse Raymond gedruckt wurde. Diese Serie an Druckgrafiken wird uns in einer späteren Folge des Podcasts wieder begegnen. Eine spannende Geschichte steckt dahinter und ich möchte Sie schon heute dazu einladen, sich diese nicht entgehen zu lassen. In Le Trois Femmes von 1924-25 kreuzen und überschneiden sich die Linien zu einem dichten Schraffurengeflecht. Der Hintergrund hebt sich deutlich dunkel ab und Picasso schafft durch die detaillierte Ausarbeitung mehr Volumen in den weiblichen Formen und Gewändern. Noch detaillierter geht Picasso in Groupe de Trois Femmes von 1922-23 mit dem Thema der drei Grazien um. In die Galerie ist der sechste und letzte Zustand dieser Grafik zu sehen. Hier definiert er nicht nur den Hintergrund weiter, auch die Gewänder und die Figuren arbeitet er heraus und legt dabei besonderes Augenmerk auf die rechte Figur im Vordergrund, die sich in ihrer Bewegung in die Höhe zu schrauben scheint. Ihre schlanke Silhouette hebt Picasso besonders durch eine einfache Konturlinie hervor. Wenn Sie demnächst durch unsere Ausstellung gehen, empfehle ich Ihnen, jedes dieser Blätter für sich zu betrachten. Es findet keine aufeinander aufbauende Entwicklung von Blatt zu Blatt statt, das macht schon die Chronologie deutlich. Vielmehr zeigt die Vielfalt, mit der Picasso diesem Thema begegnet, dass ihm die Grafik im Allgemeinen in dieser klassischen Zeit seines Schaffens dem persönlichen Ausprobieren diente. Erst wenig später erhält sie den für ihn hohen Stellenwert, den sie bis zum Ende seines Lebens beibehalten sollte. Und damit möchte ich mich für heute bei Ihnen verabschieden. Ich hoffe, Sie kommen uns jetzt wieder regelmäßiger in die Galerie besuchen. Zu sehen gibt es allemal einiges. Und bis dahin freuen wir uns, wenn Sie mit uns in Kontakt bleiben. Geben Sie unserem Podcast gerne ein Like oder schreiben Sie uns auch gerne Ihre Anregungen.